Guten Morgen. Willkommen zur zweiten Vertretungsstunde mit mir. Wir wollen uns heute ein bisschen weiter mit der chemischen Bindung, vor allem mit etwas komplexeren Molekülen als denen beschäftigen, die nur zwei Atome haben. Ich glaube, sinnvoll zu Beginn, wir haben Sie zur letzten Stunde noch irgendwelche Fragen, die wir gleich als erstes beantworten sollten. Irgendjemand? Nein? Alles gut verstanden? Gut, das freut mich. Dann fangen wir noch mal ganz kurz an mit einer kleinen Wiederholung. Wir haben uns also ein paar einfache Moleküle angeguckt. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass das Heliumatom He2 nicht stabil sein kann, weil nämlich genauso viel bindende wie antibindende Orbitale besetzt sind. Und weil antibindende Orbitale die Energie etwas mehr erhöhen als bindende Orbitale die Energie absenken, kommt es unterm Strich zu einer Abstoßung der beiden Moleküle oder der beiden Atome. Daher kein Helium-2-Molekül. Lediglich bei ganz tiefen Temperaturen hat man Helium-2 festgestellt und das allein durch Van der Waals-Wechselwirkung. Also kein Helium-2-Molekül. Und dann haben wir HF uns angeguckt und festgestellt, neben der Überlappung von verschiedenen Orbitalen gibt es noch zwei wichtige Effekte, nämlich zum einen die relative Energie der einzelnen Atomorbitale, dass wir nur Atomorbitale kombinieren müssen, die auch in der Energie einigermaßen ähnlich sind. Umso weiter sie voneinander entfernt sind, umso geringer ist deren Wechselwirkung. Und dass das nicht nur die direkte Überlappung betrifft, sondern auch die Mischung von S- und P-Orbitalen zum Beispiel. Dass man also ein Molekülorbital bildet, das nicht nur aus zum Beispiel einem 1S- und einem 2S-Atomorbital besteht, sondern dass bei dem 2S auch die 2P-Orbitale zu einem gewissen Grad mit reinmischen können. Das ist nicht die Hybridisierung, wie wir sie aus der Valenzbindungstheorie kennen, sondern das ist einfach die Zahl der möglichen Orbitale, die sich in dem Basissatz dieser Rechnung befinden, tragen alle, solange es Symmetrie erlaubt ist, zu einem gewissen Grad zu dieser Bindung bei. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wenn wir uns N2 und O2 angucken, dass die Reihenfolge des bindenden Sigma und der bindenden Pi-Orbitale sich zwischen Stickstoff und Sauerstoff tauscht, weil bei Stickstoff die SP-Mischung stärker eine Rolle spielt als bei Sauerstoff. Und ich wollte jetzt ganz gern nochmal beginnen und das Sauerstoffmolekül nach MO-Theorie nochmal aufzeichnen. Da gab es hier 3 P-Orbitale. Und hier auch 3 P-Orbitale, das ist also 2PX, 2PY, 2PZ und ein Stück weiter drunter gab es das 2S-Orbital und hier auch, dass ich das auch richtig zeichne, und die spalten auf eine Aufspaltung. So, Das ist das Molekülorbitalschema von Sauerstoff, wie wir es kennengelernt haben. Man kann eine ganze Menge daraus lernen. Zum einen, dass hier, wie wir das gesehen hatten, eben auch genannt hatten, die S- und die P-Orbitale nicht mehr besonders stark mischen. Wir können sehen, dass wir genauso viele Elektronen, wie wir reinstecken, also wie wir in den Atomorbitalen haben, natürlich auch auf die Molekülorbitale verteilen müssen. Wir können sehen, dass die S-Orbitale, die Sigma-Orbitale, die sich aus der Überlappung der PZ-Orbitale bilden, ein bisschen stärker aufspalten als die P-Orbitale. Und wir sehen, dass wir einfach nach Hund'scher Regel von unten nach oben die Molekülorbitale jetzt besetzen. Und das führt dazu, dass diese beiden Orbitale einfach besetzt sind. Und das ist dieser bekannte Fall, dass Sauerstoff ein D-Radikal ist. Und das können wir messen. Zum Beispiel hat das ein magnetisches Moment, weil wir hier ungepaarte Spins haben. Ich weiß nicht, ob Sie da schon genauer drauf eingegangen sind. Aber Sauerstoff ist eben ein paramagnetisches Material. Es wird von einem Magnetfeld angezogen. Und dann hatten wir das Ganze auch benannt. Das hier war ein Sigma-Orbital und das hier war ein Sigma-Stern-Orbital. Das war ein Sigma-Orbital. Das hier waren Pi-Orbitale. Jetzt will ich nichts. Falsch machen, das sind antibindende Pi-Orbitale. Und das war ein antibindendes. Ein antibindendes Sigma-Orbital. So, und weswegen ich das nochmal aufzeichne, weswegen ich hier mit einer leichten Wiederholung starten wollte, ist, haben Sie eine gute Vorstellung, wie diese Molekülorbitale aussehen? Es ist immer eine Sache, sich Rechnungen zu machen und Energieniveauschemata aufzuzeichnen, aber für einen Chemiker, gerade für einen organischen Chemiker, der Molekülgerüste zusammenbauen muss, ist es natürlich auch sehr hilfreich, eine bildliche Vorstellung zu haben von dem, wie das Ganze aussieht und was miteinander reagiert. Wenn wir uns jetzt dieses erste Molekülorbital angucken, wie stellen Sie sich das vor? Wie müsste das aussehen? Ja, zwei miteinander verschmolzene Kugeln, das ist schon ein sehr guter Anfang. Das ist im Grunde auch die Antwort. Ich möchte diese in einer kleinen Stelle noch korrigieren. Man erkennt diese zwei miteinander geschmolzenen Kugeln eigentlich gar nicht mehr. Die ideale Antwort wäre, es ist eine Elektronenwolke, die das gesamte Molekül umschließt. Das ist im Grunde Ihre Antwort. Ich zeichne es einfach mal auf. Das niedrigste Orbital ist immer relativ einfach zu zeichnen. Die Atomkerne zeichne ich jetzt einfach als zwei Punkte da rein. Das wäre das niedrigste Sigma-Orbital. Natürlich kann ich mich jetzt noch mehr anstrengen und das Ganze versuchen plastisch zu zeichnen. Ja, da komme ich gleich drauf. Das sehen wir besser, wenn wir die Orbitale gezeichnet haben. Dann haben Sie eine bildliche Vorstellung. Wie würde denn das antibindende Sigma-Orbital aussehen? Zwei getrennte Kugeln, genau. Können Sie noch mehr dazu sagen? Genau, die müssen ein unterschiedliches Vorzeichen haben oder eine unterschiedliche Phase, sagt man auch. Das zeichnen wir immer mit einer Schattierung, oder na immer, aber das ist eine ganz praktische Darstellungsweise. Und jetzt sieht man auch eine erste wichtige Eigenschaft, umso weiter wir mit der Energie hochgehen. Wie nennt sich denn das hier, was sich zwischen diesen beiden Kugeln befindet? Das ist eine Knotenebene, genau. Das heißt, eine Knotenebene ist eine Ebene im Raum, an der es keine Elektronendichte gibt. Und um von einem positiven zu einem negativen Vorzeichen zu gehen, das wissen wir alle, müssen wir durch Null und das ist genau diese Knotenebene. Das heißt, der erste wichtige Fakt ist, und das haben Sie auch schon gelernt, umso mehr Knotenebenen in einer Wellenfunktion sind, umso höher ist die Energie. Und das zweite wichtige ist, Hier ist natürlich keine Elektronendichte zwischen den Atomen. Das heißt, da ist nicht wirklich eine Bindung. Und deswegen können Sie auch gleich erkennen, das muss ein antibindendes Orbital sein. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter uns damit beschäftigen, werden wir auch sehr schnell sehen, dass es nicht immer so einfach. Wenn Sie komplexere Moleküle haben, stellen Sie sich irgendein Molekül vor, das Sie zum Beispiel im Organikpraktikum machen, im dritten Semester, glaube ich, ist das bei Ihnen, dann haben Sie ein deutlich größeres Gerüst, da können durchaus Molekülorbitale auf der einen Seite ihr binden, auf der anderen Seite ihr antibinden sein. Aber solange wir uns bei einfachen Molekülen bewegen, ist das denkbar einfach. Und jetzt kommen wir zu diesem G und dem U. Was war das nochmal? Das müssen Sie jetzt nicht alles bis auf die Pike wissen, aber es ist sinnvoll, sich ein paar Überlegungen dazu zu machen. Was bedeutet G und was bedeutet U? Und über was sagt das was aus? Ich hatte es letzte Stunde kurz erwähnt. Genau, gerade und ungerade. Das sind also Symmetrieeigenschaften. Und die sind sehr, sehr nützlich, sich zu merken, wenn Sie nämlich später größere Molekülfragmente haben und die miteinander reagieren lassen wollen für organische Reaktionsmechanismen, dann ist es sehr wichtig, erstmal abzuschätzen, können diese Orbitale oder können diese Fragmente miteinander reagieren oder nicht. Und ein Ausschlusskriterium, das haben wir alle kennengelernt, ist, wenn aus Symmetriebetrachtung der Überlapp null ist, dann reagiert da nichts. Und hier können Sie jetzt relativ einfach sagen, all diese Molekülorbitale, die haben ein Inversionszentrum. Sie können also in die Mitte gehen und dann können Sie von hier nach da spiegeln und hier auch. Und das können Sie durch alle Pfeile machen, die hier einmal durch den Mittelpunkt durchgehen. Und wenn alle diese Symmetrieoperationen dazu führen, dass das Vorzeichen erhalten bleibt, wie in diesem Fall, egal wenn Sie von hier nach da, von da nach da, von hier nach hier gehen, bleibt immer das Vorzeichen erhalten, dann haben Sie eine gerade Wellenfunktion. Und wenn Sie, wie in diesem Fall, jedes Mal durch eine Knotenebene gehen, und zwar genau durch eine, dann haben Sie eine ungerade Funktion, dann wechseln Sie das Vorzeichen. Und eine gerade und eine ungerade Funktion miteinander überlappen nie. Wenn Sie also direkt gerade und ungerade miteinander wechselwirken lassen, dann kommt immer Null raus, dann brauchen Sie gar keine aufwendige Rechnung machen. Dann können Sie gleich auf den ersten Blick sehen, das bringt nichts. Das ist also gerade und ungerade. Um dann auf Ihre Frage einzugehen, können Sie jetzt schon eine Erwartungshaltung haben, wenn wir uns diese Pi-Orbitale angucken. Da wird der Fall ein anderer sein. Dann müssten wir jetzt, wenn die nächste Frage, die können Sie sich schon überlegen, wie die heißt, nämlich wie sehen denn jetzt diese Orbitale aus, dann können Sie schon mal aufgrund der Symmetrieeigenschaften von gerade und ungerade sich ganz klar überlegen, wie das aussehen muss. Wie viele Knotenebenen müssen da sein? Also, wie sehe dieses Sigma-Orbital aus? Es ist höher in Energie. Wir würden erwarten, dass da mehr Knotenebenen sind. Es ist gerade. Wir müssen also die richtige Inversionssymmetrie haben. Was würden Sie erwarten? Wie sieht dieses Molekülorbital aus? Welche Atomorbitale gehen denn da ein? Zwei PZ-Orbitale gehen ein, richtig? Zwei Hanteln und eine größere Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wir würden das also so zeichnen. Da es P-Orbitale sind, wissen wir, dass die Kerne hier genau in diesem Punkt sind. Ich zeichne es jetzt etwas verzerrt. Das liegt an meiner schlechten Zeichenfähigkeit und nicht daran, dass jetzt die Atomkerne auseinandergehen. An jeder Knotenebene wechseln wir das Vorzeichen. Und noch hier können Sie sehr schnell überprüfen, wenn wir eine Inversionssymmetrie durchführen, also zum Mittelpunkt gehen, da einmal quer durch spiegeln, drehspiegeln hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber, erhalten wir immer das Vorzeichen. Gut, wo machen wir weiter? Mit dem Sigma-Sternorbital? Das sind wir ja gerade bei der Paarung von PZ-Orbitalen. Wie würde denn jetzt das Sigma Sternorbital, Sigma Stern U in diesem Fall aussehen. Wenn Sie jetzt nicht dabei sind, mitzudenken und einen Lösungsvorschlag in Ihrem Kopf haben, dann fragen Sie bitte genau nach, woran das liegt oder überlegen sich, woran das liegt. Denn das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die Sie entwickeln müssen, Moleküle sich als mehr vorzustellen, als einfach nur so eine Strichformel. Wie sehe so ein Sigma-Sternorbital aus? Vier Kugeln. Und wie sind diese vier Kugeln angeordnet? In einer Ebene oder in einer Reihe? Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das richtig malen kann. Wir hätten also das wäre das Sigma-Sternorbital. Es ist genau die Reihe weiter. Wir führen immer eine Knotenebene mehr ein. Worauf wir auch achten müssen, ist natürlich die Knotenebenen, die wechseln jetzt immer, also wechseln immer das Vorzeichen. Und eine Kleinigkeit, die ich jetzt gleich mitgemalt habe, die aus der Antwort nicht ganz rauskam, aber die jetzt auch nicht unbedingt die erwartete Antwort war, ist jetzt sind die Lappen hier außen etwas größer und hier innen etwas kleiner. Das sind auch keine reinen Kugeln mehr, die sind natürlich ein bisschen abgeplattet. Sie müssen erinnern, dass ich hier diese Atomkerne viel enger gezeichnet habe als hier. Aber das ist eine ganz einfache Reihe, mit der Sie sich sehr schnell eine Vorstellung machen können, wie zum Beispiel eine lineare Kette von Atomen aussieht, die gebunden ist. Wie sehen denn jetzt die Pi-Orbitale aus? Was müssen wir bei den Pi-Orbitalen machen? Genau, also es sind P-Orbitale, die senkrecht zu dieser Bindungsachse stehen, also entweder so oder so. Und dann überlappen die natürlich, oberhalb und unterhalb der Bindungsebene. Ich muss es jetzt ein bisschen hier zeichnen. So, hier sind wieder die Atomkerne. Das lächelnde Gesicht hier wäre jetzt ein Pi-Orbital. Und jetzt muss ich sehen, dass ich das hier oben noch richtig zeichne. Das Pi-Sternorbital. Sehe dann so aus. Das Wichtige, was Sie hier immer gleich sich merken müssen, ist, es ist bei der MO-Theorie keine Bindung, die zwischen genau zwei Atomen stattfindet, es sei denn, wir haben wie in diesem Fall genau zwei Atome im Molekül. Die Molekülorbitale sind Eigenschaften des gesamten Moleküls. Und deswegen habe ich auch gar nicht erst versucht, hier so eine P-Hantel zu malen und eine zweite P-Hantel, sondern wir haben quasi diese Pi-Symmetrie über das gesamte Molekül erstreckt. Und jetzt ist auch die Antwort mit dem G und dem U klar. Wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie eine Inversionssymmetrie durchführen, hier bei diesem bindenden Pi-Orbital, von hier nach da gehen, von hier nach da gehen oder auch von vorn nach hinten, dann haben Sie immer eine Umkehrung des Vorzeichens. Und hier auch. Also da ist genau auch das Gegenteil. Da haben Sie eine gerade, also haben Sie keine Umkehrung, also genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Und deswegen würden Sie hier bei dem Antibindenden ein G ranschreiben. Das heißt, U und G heißt nicht automatisch bindend und antibindend, sondern wenn es da steht, gibt es Ihnen eine Information, wie dieses Ding aussieht und welche Orbitale Sie miteinander verknüpfen können. Wenn Ihnen das jetzt nicht 100% klar ist, was wir gerade gemacht haben, entweder fragen Sie nach, gerne jetzt, gerne nach der Stunde, aber üben Sie das. Gucken sich die Moleküle an und machen sich eine Vorstellung davon, wie das aussieht. Das ist wichtig, weil gerade als Life-Sciencer ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie in der organischen Chemie arbeiten. Da ist es natürlich wichtig, erstmal Moleküle herzustellen, aber auch ganz klare Überlegungen zu machen. Sie haben die und die und die Fragmente oder die und die Ausgangsmoleküle, um eine Struktur zu bauen. Wie kommen Sie zu Ihrer Zielstruktur? Und da ist das eine sehr, sehr hilfreiche Information. Gut. Ich möchte das Ganze noch einmal für ein weiteres Molekül aufzeichnen, das wir letztes Mal besprochen hatten. Ja? Ja, klar. Ich habe versucht, das einigermaßen zu, oder ich fahre es jetzt erstmal hoch, dann können Sie es gut sehen und nehme diesen schönen Rohrstock hier. Die Orbitale in dieser Spalte, das sind die Sigma-Orbitale der Energie von unten nach oben. Also dieses hier korrespondiert zu dem, dieses hier zu dem Und diese beiden hier, das sind diese beiden Sigma-Orbitale. Und diese beiden Orbitale hier sind die Pi- und Pi-Stern-Orbitale, die hier und hier sitzen. Das sind natürlich zwei. Die sind entartet, die haben die gleiche Energie und die können sie ineinander überführen, indem sie einfach um 90 Grad kippen. Das heißt, bei dem zweiten, wenn das hier die aus den PZ-Orbitalen sind, die aus den PY, da würden diese und diese senkrecht zur Tafelebene stehen. Das heißt, einer der Lappen ist vor der Tafelebene, einer der ist dahinter. Das habe ich jetzt nicht mehr gezeichnet, weil man sagen kann, entweder, wenn ich die in die Tafelebene zeichnen würde, würden sie gar nicht sehen, weil die Lappen vor und hinter der Tafelebene sind, oder ich hätte eine 3D-Zeichnung machen müssen, die eventuell auch ein bisschen verwirrend aussieht, oder ich habe einfach darauf vertraut, dass Sie sich das vorstellen können. So, um nicht ewig hier drauf zu verweilen, werde ich jetzt dieses HF-Molekül versuchen, etwas schneller durchzudiskutieren. Ich werde auch nicht alle Molekülorbitale anzeichnen, aber überlegen Sie sich mal, wie diese Molekülorbitale aussehen müssten, wenn Sie sie zeichnen. Wir hatten gesagt, HF hat hier 2px, 2py, 2pz von Fluor. 2s-Orbitale. Die 1s-Orbitale, da gehen wir davon aus, die sind da, aber sie sind so klein im Vergleich zur Bindungslänge, dass sie kaum überlappen und deswegen sehr stark an den Atomorbitalen lokalisiert bleiben. Und wenn das so ist, dann brauchen wir sie erstmal nicht betrachten, weil sie energetisch sich kaum ändern. Wir würden im Zweifel die hier unten nochmal einzeichnen, die sind weitestgehend nicht bindend und es würde nichts an unserem Molekül ändern. Wir hatten weiterhin gesagt, dass das 1s-Orbital des Wasserstoffs energetisch ein bisschen höher liegt. Und dann hatten wir festgestellt, jetzt bin ich ein bisschen zu klein hierfür, dass es hier eine Bindung gibt. Das ist das MO-Diagramm für HF. Auch hier sehen wir ein paar Dinge, die wir das letzte Mal schon besprochen haben. Das ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, dieses MO-Diagramm komplett aufgezeichnet habe. Wir sehen hier wieder die eingehenden Fluororbitale, die 2s- und 2p-Orbitale. Wasserstoff hat nur ein 1s-Orbital. Dieses bindet in erster Linie mit dem 2pz-Orbital des Fluors, spaltet hier auf in ein Sigma-Stern-Orbital. Das 2s-Orbital hier von Fluor bindet relativ schwach, weil es kleiner ist, weil die Bindung nicht so gerichtet ist, weil die Elektronendichte in alle Richtungen verteilt ist, während bei dem pz-Orbital die Elektronendichte genau in eine und in die entgegengesetzte Richtung geht und wir damit einen größeren Überlapp erzeugen können. Aber nichtsdestotrotz bindet es und mischt auch antibindend hier in diese Orbitale mit rein. Hier haben wir also wieder diesen Fall der SP-Mischung. Die SP-Mischung wird immer gestrichelt oder wird in diesem Diagramm, die ich jetzt hier mache, gestrichelt gezeichnet und die direkte Verbindung hier mit durchgezogenen Linien. Was Sie auch sehen, ich habe die Nummerierung, ich hoffe, das kann jetzt jeder sehen und nichts wird irgendwie verdeckt. Ich habe die Nummerierung mit 3 begonnen. Das lässt sich auch relativ einfach erklären, dass wir hier die 1s-Orbitale des Fluors noch haben, die natürlich auch in irgendeiner Form ein Molekülorbital bilden, die hauptsächlich nur aus dem einen Atomorbital bestehen. Und das wären Nummer 1 und 2. Sie sehen auch, dass ich U und G weggelassen habe. Und das ist nicht, weil ich faul bin, sondern weil Sie auch wissen, dass dieses Molekül keine Inversionssymmetrie hat. Wenn ich F auf H abbilde und H auf F, dann sind das nicht dieselben Atomorbitale. Dann sind das auch nicht dieselben Elektronendichten und deswegen können wir diese Symmetrieoperation nicht anwenden. Und deswegen ergibt G und U auch überhaupt gar keinen Sinn in diesem Zusammenhang. Das heißt, diese Buchstaben haben Sie nur, wenn das Molekül auch wirklich diese Inversionssymmetrie hat. Des Weiteren sehen Sie hier, dass die 2px und 2py-Orbitale überhaupt nicht sich ändern. Das können Sie sich auch relativ leicht vorstellen, wenn Sie ein S-Orbital von Wasserstoff haben und dann diese Hantel aus P, dann haben die genauso viel bindende wie antibindende Anteile. Das mittelt sich heraus und damit haben Sie am Ende keine Elektronendichte. Und das bedeutet, dass diese beiden Orbitale nicht bindend sind. Die haben Pi-Symmetrie oder P-Symmetrie, aber wenn wir die Molekülorbitale machen, dann nehmen wir die griechischen Buchstaben. Und die tragen in keinem Stück zu einer Bindung oder zu einer Antibindung bei. Und jetzt ist noch die Frage nach der Bindungsordnung. Wir wissen aus Fluor, HF, dass die Bindungsordnung 1 sein sollte. Ja? Die Frage ist eine gute. Wie kann das 2s-Orbital, das nur 2 Elektronen hat, zu 3 verschiedenen Orbitalen beitragen? Die Antwort ist, dass es nicht eine Frage ist, wie verteilen Sie Elektronen auf Orbitale, sondern wie wechselwirken die Wellenfunktionen miteinander. Sie können also zum Beispiel einer Wellenfunktion sagen, die trägt zu diesem Orbital jetzt nicht zu 50% bei, sondern irgendwie zu 5%. Dann haben Sie noch 95% dieses Orbitals, das in andere Molekülorbitale mischen kann. Sie müssen nur dafür sorgen, dass die Zahl der eingehenden Atomorbitale auch am Ende der Gesamtzahl der Molekülorbitale entspricht. Aber durch diese SP-Mischung können die natürlich sich auf verschiedene verteilen. Sie können den Kuchen quasi zerschneiden, wie Sie wollen, nur dass Sie am Ende wieder 9 Kuchen zusammensetzen. Sie können nichts dazu erfinden und nichts rausnehmen. Und dann haben Sie diese gleiche Zahl von Molekülorbitalen wie Atomorbitalen und dann verteilen Sie die Elektronen einfach von unten nach oben. Ist das eine sinnvolle Antwort gewesen? Genau, das könnte ich noch zeichnen. Können Sie das selber beantworten? Das 2s ist voll besetzt. Und die anderen? Und hier haben Sie natürlich auch noch eins. Auf jeden Fall richtig. Die einzige Sache, die ich noch einwenden würde, warum soll das PZ-Orbital nur 1 haben? Und das ist wieder eine Frage, die können Sie nicht beantworten. Die sind alle äquivalent, PX, PY, PZ, solange Sie keine Vorzugsrichtung definieren. Und die Vorzugsrichtung definieren Sie, sobald Sie einen Bindungspartner in die Nähe bringen. Dann haben Sie die Z-Achse quasi definiert. Vorher ist das egal. Und wenn Sie das machen, dann sprechen Sie aber auch gar nicht mehr vom P-Orbital, sondern dann haben Sie die Ansätze eines P-Orbitals, eines Sigma-Orbitals. Und dann wird auch die Frage wieder irrelevant. Das heißt, nur weil ich jetzt das in der alphabetischen Reihenfolge geschrieben habe, heißt nicht, dass das PZ-Orbital unbedingt als letztes besetzt wird. So, die wichtigste Frage, die ich noch offen hatte, da ist noch eine, die ist eine Wichtung des Beitrages zu den Molekülorbitalen. Das heißt, wenn ich eine gestrichelte Linie zeichne, heißt es, dass es dann eine SP-Mischung gibt, aber das ist jetzt nicht ein 50%-Anteil, sondern eher so ein kleiner 10 oder 5%-Anteil. Das ist eine relativ qualitative Aussage. Wir haben gesagt, die Bindungsordnung in HF ist 1. Jetzt haben wir aber hier 2 bindende und 2 nicht bindende Orbitale. Wenn wir das wörtlich nehmen, müssten wir hier rauskommen mit Bindungsordnung 2. Und da ist es jetzt auch wieder wichtig, sich zu überlegen, wie gut hat der Zeichner eigentlich sein MO-Schema gemalt. Hier haben wir jetzt bei dem S- und dem Sigma-Orbital eine durchgezogene Linie und 2 gestrichelte Linien. Das heißt, die Aufspaltung nach unten hier, diese Bindungsordnung, die kann so stark nicht sein. Ja? Das ist die Durchnummerierung. Das hatte ich auch kurz angesprochen. Sie haben ja noch das 1s-Orbital. Und das 1s-Orbital, das wird auch in irgendeiner Weise wechselwirken, aber so stark am Fluor lokalisiert sein, dass es überhaupt nicht überlappt. Und dann kriegen Sie wieder zwei Orbitale mit Sigma-Symmetrie raus, die überhaupt nichts dazu beitragen. Die hätte ich zeichnen können, aber man lernt nicht mehr draus. Das ist nur verwirrend. Genau, Sie nummerieren einfach von unten nach oben durch. Und das ist auch eine wichtige Sache. Warum gibt man dem keine systematische Nummerierung? Warum sagt man, nummeriert man zum Beispiel nicht Binden und Antibinden separat durch? Und die Antwort ist auch wieder ganz einfach. Häufig können Sie in der Quantenmechanik, wenn es komplexer wird, die Wellenfunktion gar nicht mehr so exakt unterscheiden. Dann ist die Mischung mal so und mal so. Ein Teil von S ist damit reingemischt. Das hat irgendwann nicht mehr rein Sigma- oder P-Charakter. Die Symmetrien sind nicht mehr so eindeutig. Dann haben Sie irgendwie vier Atome in einem verzweigten Molekül. Es wird beliebig komplex. Und das Einfachste ist einfach, der Energie nach von unten nach oben durchzunummerieren. Und das macht man. So. Wir hatten also gesagt, dieses Orbital hier, das wird hauptsächlich am Fluor lokalisiert sein. Es mischt ein bisschen rein in die anderen Bindungen, aber es ist nahezu nicht bindend, mit leichtem Bindungsanteil. Und dann hatten wir hier dieses 4-Sigma-Orbital und dieses 4-Sigma-Orbital ist in erster Linie bindend, weil es die bindende Wechselwirkung zwischen dem 2PZ und dem Wasserstoff-S-Orbital ist. Aber wir haben einen leicht antibindenden Beitrag von diesem 2S-Orbital, das hier reinmischt. Und wenn das so ist, dann hebt sich das ein kleines bisschen gegenseitig auf. Das heißt, wenn Sie solche polaren Moleküle sich angucken, dann nehmen Sie nicht einfach für wahr an den ersten Eindruck, den Sie haben, sondern stecken Sie noch ein klein bisschen Geist rein, überlegen sich, wie bindet das denn eigentlich, wie stark sind diese Bindungen. Nur, dass wir hier einen Strich zeichnen oder eine gestrichelte Linie, das sagt Ihnen grob aus, wie stark der Beitrag ist, aber es sagt ja noch nicht 100% aus, wie viel, also dass es wirklich ein Bindungsanteil, eine Bindungsordnung ist, wenn Sie hier einfach zwei Elektronen reingeben. Gut, dann hatten wir in der letzten Stunde ganz zum Schluss das versucht, mit ein bisschen experimentellen Daten zu unterfüttern. Die Frage ist jetzt, die MO-Theorie ist schön und gut. Wir können uns eine ganze Menge Theorien ausdenken, wie wasserdicht ist die denn eigentlich? Und was wir gemacht hatten, war, dass wir eine Polarität von einem HF-Molekül genommen hatten, aus experimentellen Daten, und haben die ein bisschen korreliert mit den Koeffizienten, die wir aus der MO-Theorie ausgerechnet haben, haben festgestellt, dass diese Koeffizienten als Quadrat die Elektronendichte wiedergeben. Und wenn wir da die Wurzel dann draus ziehen, dann haben wir ein Verhältnis von 0,52 aus der MO-Theorie für die Ladungsverteilung bekommen. Und die Experimente haben uns, Moment, wo ist die Zahl, 0,54 wiedergegeben für die Polarität, das Polaritätsverhältnis, das Verhältnis der Elektronegativitäten zwischen Fluor und Wasserstoff, und das entsprach einander ungefähr. Das heißt, die Polarität in HF ist einigermaßen gut wiedergegeben worden. Das will ich jetzt nicht ins Detail nochmal anschreiben, aber wir können auch andere Überlegungen nochmal machen, zum Beispiel das Dipolmoment. HF ist ein polares Molekül, es hat ein Dipolmoment. Ein Moment ist ja immer eine Größe, eine physikalische Größe mal ihrem Abstand. Das heißt, ein Dipolmoment können Sie sich relativ leicht so als Hantel vorstellen. Sie haben eine positive Ladung, eine negative Ladung und hier einen Abstand. Und das Moment, das Dipolmoment ist Ladung mal Abstand. Und das Dipolmoment misst man in Debye oder in Coulombmeter. Und das Dipolmoment für HF ist 2,24 Debye oder 7,48 mal 10 hoch minus 30 Coulombmeter. können sich auch sehr leicht vorstellen, warum man eine neue Einheit dabei eingeführt hat bei so kleinen Zahlen. Und jetzt kann man sich überlegen, was sagt denn die MO-Theorie voraus? Die MO-Theorie sagt voraus, dass wir am Wasserstoff eine Ladung von plus 0,51 haben und am Fluor entsprechend eine Ladung von minus 0,51. Und das entspricht einem Dipolmoment aus der MO-Theorie. So, das hier nicht vergessen ist das Experiment. Und die sagt voraus 1,91 dBi. Das ist nicht dieselbe Zahl. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass Sie eine Vorstellung entwickeln, wann passen experimentelle und theoretische Daten zusammen und wann nicht. Ist das also eine gute Übereinstimmung oder ist die Theorie jetzt widerlegt? Was würden Sie sagen? Vielleicht ist die Betrachtung ungünstig. Das heißt, würden Sie jetzt sagen, das ist eine gute oder ist eine schlechte Übereinstimmung? Über 10% Abweichung, ist das eine große oder eine schlechte Abweichung? Ich würde sagen, das passt schon relativ gut. Sie sind hier mit einem Minimalbasissatz reingegangen. Wir haben eine relativ qualitative Überlegung gemacht. Diese Zahlen basieren natürlich auf einer quantitativen Rechnung. Aber die Annahmen, die wir gemacht haben, die sind noch relativ einfach. Und denken Sie daran, auch die Wellenfunktionen, die wir in eine computerchemische Rechnung reinpacken, setzen sich häufig, das hatten wir kurz letzte Stunde angesprochen, aus Gauss-Funktionen zusammen. Und das sind gar nicht die Funktionen, die eigentlich so ein Orbital ausmachen. Aber wenn wir genug davon nehmen, dann nähern wir uns ausreichend an, dass der Fehler nicht mehr so groß ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind 10% eigentlich relativ gut. Wir können es noch nicht nutzen für quantitative Vorhersagen, dass wir sagen können, das Molekül, das wir berechnet haben, hat genau die Eigenschaften wie die Realität. Aber der Trend stimmt. Das heißt, im Zweifel gucken Sie sich an bei solchen Rechnungen, ob Sie den Trend zwischen Molekülen, zum Beispiel homologen Reihen, längere Ketten oder die Gruppe im Periodensystem runter oder die Periode entlang, wenn die Trends aus der Rechnung der Realität entsprechen, dann sind die absoluten Werte nicht unbedingt das Entscheidende. Und das ist auch wichtig, dass Sie sich da eine Vorstellung schaffen, was ist passend und was ist nicht passend. Und egal in welchem Feld Sie später arbeiten werden, das sind Überlegungen, die Sie anstellen müssen. Ich kann Ihnen also jetzt hier kein Kochrezept an die Hand geben, so und so schätzt man ab, ob es passt oder nicht. Was ich Ihnen aber mitgeben kann, ist, trainieren Sie das für das Feld, in dem Sie dann arbeiten. Gut. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Teil, mit dem wir uns heute die meiste Stunde beschäftigen wollen. Wir wollen jetzt zu vielatomigen Molekülen gehen. Wir wollen uns Moleküle angucken, die größer sind, die 3, 4, 5 Bindungspartner haben. Und das Einfachste, was wir uns da angucken können, ist Wasser. Und wir wollen uns 3 Aspekte angucken. Das eine ist, wenn Sie sich Wasser angucken, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Wasser denken im Sinne von Molekülstruktur? Das Ding ist gewinkelt, oder? Wir müssen also eine Theorie finden, die uns vorhersagt, dass das Wassermolekül gewinkelt ist statt gerade. Das ist ja eine andere Möglichkeit, die man haben könnte. Wir würden dann danach die MO-Theorie vergleichen wollen mit der Valenzbindungstheorie. Auch letztes Mal ist schon der Begriff Hybridisierung gefallen. Das ist ein Begriff aus der Valenzbindungstheorie. Unterschied möchten wir ein bisschen rausarbeiten, damit Sie klar sagen können, was ist das eine, was ist das andere und wie unterscheiden sich diese Theorien. Und zum Schluss möchte ich ganz gern auf eine Vereinfachung eingehen, die es uns erlaubt, eine bestimmte Klasse von größeren Molekülen zu berechnen. Und das ist die sogenannte Hückel-Theorie, die Sie vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Aromaten und Benzol und sowas kennengelernt haben. Fangen wir also an mit dem Bindungswinkel. Wenn ich es richtig sehe, ist jetzt auch ein bisschen Pausenzeit, oder? Sie werden unruhig und eine Dreiviertelstunde ist. Und dann machen wir doch erstmal, ist das 7 Minuten Pause? Es sind noch kurz 2 Fragen an mich herangetragen worden, die ich auch gern für alle nochmal beantworten möchte. Das eine ist nochmal die Frage, warum ist denn das Was, wo haben wir es jetzt, das haben wir es hier weggemacht, warum ist denn das HS-Orbital energetisch so viel höher als das P, dass das 2P-Fluor-Orbital hier oben? Warum ist das denn energetisch so weit höher? Einigen sagt die Intuition vielleicht, das müsste viel niedriger sein. Vielleicht, weil es im Periodensystem früher steht oder sowas. Die einfachste Antwort, das ist keine quantitativ erschöpfende quantenmechanische Antwort, aber die einfachste Antwort ist, gucken Sie sich die Elektronegativitäten an und gucken Sie sich die erwartete Polarität der Bindung an. Und die erwartete Polarität ist, dass Wasserstoff gerne ein Elektron abgibt und Fluor gerne ein Elektron aufnimmt. Und Elektronen streben hier immer dem Zustand der niedrigsten Energie entgegen. Das heißt, dieses Elektron muss von hier nach hier bergab fließen. Und deswegen muss das Wasserstofforbital energetisch höher liegen. Das sagt uns unsere Erfahrung und wenn Sie so denken, sagt es auch Ihre Intuition. Woran Sie nicht denken müssen, ist, nur weil es im Periodensystem früher steht, muss es energetisch niedriger sein. Das 1s-Orbital des Fluors ist nicht gleich dem 1s-Orbital des Wasserstoffs. Da ist eine ganze Menge Abschirmung noch dazwischen. Die zweite Frage war hier nochmal zur Reihenfolge der Orbitale, dass ich immer gesagt hatte, mit jedem Energieniveau kommt eine Knotenebene hinzu und dann passte das aber nicht, wenn wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehen. Und das liegt daran, dass die Sigma- und die Pi-Orbitale im Grunde zwei unterschiedliche Kategorien sind. Die haben unterschiedliche Symmetrien und müssen deswegen getrennt voneinander betrachtet werden. Generell können Sie sich erstmal sagen, umso mehr Knotenebenen da sind, umso höher ist die Energie. Und wenn Sie innerhalb der Sigma-Orbitale bleiben, dann gehen Sie auch von keiner, einer, zwei und drei Knotenebenen genau diese Reihe weiter. Wenn Sie die Pi-Orbitale reinmischen, dann passt das nicht. Wenn Sie die Pi-Orbitale separat betrachten, dann haben Sie in diesem hier eine Knotenebene und das ist die, durch die Pi-Orbitale bereits reingebracht wird. Pi-Orbitale haben ja bereits eine Knotenebene. Sie können also aus zwei Pi-Orbitalen kein Orbital konstruieren, das auf einmal keine Knotenebene mehr hat. Nur wenn die gesamte Wellenfunktion verschwinden würde. Und das ist ein bisschen witzlos. Das heißt, hier haben Sie keine Knotenebene plus der einen aus den P-Orbitalen. Und hier haben Sie genau eine Knotenebene senkrecht plus der einen aus den P-Orbitalen. Und wenn Sie diese beiden Kategorien separat voneinander betrachten, dann passt das alles wieder ganz wunderbar. Gut. Zurück zu unserer Frage, die ich kurz vor der Pause gestellt hatte. Wie können wir denn jetzt erklären, dass Wasser zum Beispiel gewinkelt auftritt, dass H2S gewinkelt auftritt. Am besten erklären wir auch, warum die unterschiedliche Winkel haben. Dass aber zum Beispiel ein Molekül wie H2Be, also Berylliumhydrid, linear auftritt. Haben Sie da eine Idee, warum das so ist? Und zwar am besten eine, die aus der MO-Theorie kommt. Und da ist erstmal die Frage, wie machen wir das eigentlich? Wir haben jetzt immer hier links was gezeichnet, wir haben rechts was gezeichnet, dann machen wir da irgendwelche Linien und machen so ein MO-Schema. Wie machen wir das denn auf dem Blatt Papier für drei Atome? Das ist nicht ganz so einfach. Sie können natürlich dreidimensional zeichnen und aus drei verschiedenen Winkeln aufeinander zukommen und irgendwie Papiere zusammenkleben, aber das ist alles zu kompliziert, da wollen wir uns nicht mit beschäftigen. Eine Sache, die relativ einfach ist, sobald man es mal akzeptiert und verstanden und geschluckt hat, ist, Sie können natürlich auch bereits zwei Orbitale vorweg kombinieren. Es ist also zum Beispiel sinnvoll, beim H2O-Molekül erstmal H2 miteinander zu kombinieren und dann dieses Fragment zu verknüpfen mit dem Sauerstoff. Das heißt, was Sie machen würden, ist, Sie haben hier das Sauerstoff. Und das P-Orbital in der Ebene, das zeichne ich jetzt nicht, das würden Sie nicht mehr erkennen. Und dann haben Sie ja im Prinzip hier die beiden S-Orbitale vom Wasserstoff. Und diese beiden Orbitale, die können Sie jetzt einfach mal separat betrachten. Dann hätten wir hier zwei S-Orbitale, die haben ein ganz wichtiges Merkmal, sie sind zu weit voneinander entfernt in diesem Fragment, dass sich H2 bildet. H2O ist nicht H2 plus O. H2O ist ein eigenes Molekül und der Abstand, der passt einfach nicht. Das hält uns aber nicht davon ab, eine Linearkombination zu bilden. Wir können also im Prinzip zwei Linearkombinationen bilden. Einmal die positive, wo beide das gleiche Vorzeichen haben, und einmal die negative, wo beide ein entgegengesetztes Vorzeichen haben. Das führt nicht zu einer Bindung, das MO-Schema, das wird relativ langweilig aussehen. Also wenn ich das einigermaßen hier zeichnen würde, dann ist die Energie sehr, sehr klein zwischen denen, weil sie eigentlich keinen Überlapp haben. Aber was sie machen, ist wieder eine Symmetrieadaption. Sie passen diese beiden Orbitale an. Sie haben jetzt ein Fragment, statt 2H genau übereinander entartet zu zeichnen, zwei S-Orbitale, würden Sie jetzt diese beiden Fragmente nehmen und die können Sie dann DNA kombinieren mit dem Sauerstoff und so können Sie schrittweise vorarbeiten. Sie erhalten wieder aus zwei S-Orbitalen zwei Fragmentmolekülorbitale und damit können Sie weiter vorgehen. So, und so ein Molekül wie H2O oder H2Be oder allgemein AB2 kann jetzt eben gewinkelt auftreten und das kann linear auftreten. Und linear ist einfach, das sind immer 180 Grad, gewinkelt ist alles, was nicht 180 Grad ist. Und wir nehmen jetzt mal tatsächlich als maximalen Winkel 90 Grad an. Stärker gewinkelt als 90 Grad kann das Ganze nicht sein. Welche Molekülorbitale muss ich denn jetzt eigentlich kombinieren? Und das müssen wir jetzt für den Fall gewinkelt und das müssen wir für den Fall linear machen. Ich würde jetzt einfach mal ganz einfach was aufzeichnen. Wenn wir also ein lineares Molekül zeichnen, dann würden wir hier drei S-Orbitale miteinander verknüpfen, das 1S-Orbital eben vom Wasserstoff und dann das 2S-Orbital von Sauerstoff zum Beispiel und das würde uns ein bindendes Orbital geben. Und wenn wir ein gewinkeltes hätten, dann müssen wir das entsprechend so zeichnen. Und das können Sie natürlich weiter treiben. Sie können hier auch auf diese Weise mit dem PZ-Orbital ein bindendes Orbital aufstellen. Dann müssen wir hier entsprechend das anders symmetrieadaptierte Paar von zwei Wasserstoffatomen nehmen, um eine bindende Symmetrie zu erhalten. Und Moment, jetzt werde ich hier so ein bisschen albern. Wir haben ja eine Achse vorgegeben. In diesem Fall hätten wir sowas. Wir würden also das Sauerstoffatom genauso zeichnen. Die Achse, die wir vorgeben, ist jetzt dieser Winkel. Die Z-Achse soll die Winkelhalbierende sein, die geht also senkrecht durch. In diesem Fall wäre das nach wie vor sowas. Und da kann ich Ihnen jetzt eine ganze Menge verschiedener Orbitale aufzeichnen. Ich bin aber faul und werfe ihn das an. Das ist ein bisschen einfacher zu überblicken. In diesem Beispiel wird H2S diskutiert. Für H2O können Sie das ähnlich machen. Das ist für den linearen Fall, das sind die verschiedenen Atomorbitale. Wir können die mal ganz kurz durchgehen. Den linearen Fall, den haben wir hier bereits an der Tafel stehen. Und den zweiten linearen Fall, den haben wir auch an der Tafel stehen. Und jetzt können wir weitergehen, dann haben wir die px- und py-Orbitale. Und da ist das Gleiche wie im HF, die werden nicht wechselwirken. Da haben wir genau, wenn wir hier auf dieser Achse die 1s-Orbitale des Wasserstoffs haben, haben wir wieder genauso viel positiven wie negativen Überlapp. Und das fällt weg. Und dann können wir weiter hier oben eine weitere Knotenebene einziehen. Wir wissen, wenn wir das eine Vorzeichenverhältnis haben, müssen wir auf das nächste wieder aufstellen. Und hier oben sind entsprechend weitere Vorzeichenumkehrungen drin. Wenn wir das Ganze abknicken, wenn wir jetzt einen 90-Grad-Winkel einführen, haben wir auch hier den Fall, den ich an der Tafel stehen habe, und diesen Fall, den ich an der Tafel stehen habe. Sie sehen also, die Wechselwirkung, wenn wir das Ganze aus einer Geraden rausbringen, ändern sich. Und zwar in diesem Fall können Sie relativ deutlich sehen, dass der Überlapp abnehmen muss. Bei P-Orbitalen wissen wir, konzentriert sich die Elektronendichte auf eine Achse. Das heißt, wir haben eine relativ stark gerichtete Elektronendichte. Wenn wir jetzt diese Bindungspartner, die H-S-Orbitale, aus dieser Bindungsachse rausnehmen, dann muss die Elektronendichte, die zwischen diesen beiden Atomen sich befindet, abnehmen. Das ist eine relativ logische, direkte Folge daraus. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt dieses senkrecht stehende P-Orbital nehmen, das ja eigentlich nicht bindend ist entlang der Achse, und jetzt die Wasserstoffatome aus dieser Achse aber rausnehmen und in Richtung eines dieses Orbitallappens bewegen, dann wird dieses Orbital tendenziell ein Stück bindend, wenn wir die richtige Symmetrieadaption nehmen. Können Sie das alle erkennen? Oder sind da noch Fragen? Irgendein Orbital, das ich nochmal genauer erklären soll? Ja? Bei welchem? Bei 1? Das hier. Das hier. Da haben Sie genau eine Knotenebene mehr als bei dem davor. Und deswegen ist es energetisch etwas höher, aber es hat eine bindende Wechselwirkung. Sie haben hier Elektronendichte zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff oder dem Zentralatom und auf der anderen Seite auch. Das wäre ein bindendes Orbital. Was Sie vielleicht sehen, dieses hier ist kein Stern, das ist ein Plus. Das ist wieder eine andere Symmetrieeigenschaft, die da beschrieben wird. Also wenn Sie Gs und Us und Plus und Minus dabei stehen haben, dann sind das alles Symmetrieeigenschaften, aber auf die möchte ich eigentlich in diesem Kurs nicht weiter eingehen. Die werden Sie nicht brauchen, um die Klausur zu bestehen. Und das ist was, wo ich der Meinung bin, die jetzt auswendig zu pauken, bringt Ihnen überhaupt nichts. Was es bringt, ist, wenn Sie mit der Zeit lernen, damit umzugehen, und wenn Sie sie brauchen, dann werden Sie sie auch irgendwann lernen. Das Entscheidendste, was Sie jetzt feststellen, ist, Sie haben hier vorher zwei entartete, nicht bindende P-Orbitale. Und wenn Sie jetzt Ihre beiden Wasserstoffatome aus dieser Geraden rausbewegen, dann wird dieses hier leicht bindend. Aber das zweite, das senkrecht dazu steht, da ändert sich gar nichts. Da ist nach wie vor die Überlappung mit dem einen Lappen des P-Orbitals genauso groß wie mit dem anderen. Und was man jetzt machen kann, ist einfach mal als Funktion des Winkels die Energie auftragen, die diese Orbitale haben würden, also wie viel stark bindend oder antibindend sie sind. Und das ist in diesem Diagramm gemacht worden. Das ist ein sogenanntes Walsh-Diagramm. Das schreibe ich auch gerne nochmal eben an. Sie können also sehen, dass wenn Sie hier von diesem Orbital zu diesem Orbital gehen, dass sich da nicht allzu viel ändert. Sie haben ein zentrosymmetrisches Zentralatomorbital, Sie haben zentrosymmetrische P-Orbitale, der Abstand zum Sauerstoff bleibt gleich, Sie ändern nur ein bisschen den Winkel. Das Einzige, was Sie ein kleines bisschen ändern würden, ist hier zwischen diesen beiden wird die Abstoßung ein kleines bisschen größer. Aber das ist ein sehr kleiner Effekt. Im Gegensatz dazu, wenn Sie von hier nach da gehen, hatten wir diskutiert, dass die Bindung doch deutlich abnimmt, weil Sie von der gerichteten Bindung des P-Orbitals die S-Orbitale des Wasserstoffs wegnehmen. Und dementsprechend geht diese Kurve hier leicht nach oben. Und jetzt können Sie sich diese beiden Orbitale angucken, die sind beide nicht bindend. Da hatten wir gesagt, das eine, das ändert sich überhaupt nicht, das ist danach genauso nicht bindend. Aber das andere nimmt doch deutlich im Bindungsanteil zu. Und die entscheidende Frage, ob Ihr Molekül jetzt gewinkelt oder linear ist, ist schlichtweg, ist dieses Orbital hier besetzt oder nicht? Wenn das Ganze besetzt ist, dann kriegen Sie eine erhebliche Steigerung der Bindungsenergie, wenn Sie aus dem linearen Fall herausgehen. Wenn das Ganze nicht besetzt ist, dann ist es vollkommen unerheblich, ob es gewinkelt ist oder nicht. Und dann nimmt es den größten Abstand ein, der möglich ist, beziehungsweise sehen hier, dann wird dieses Orbital besetzt sein, das ist hier energetisch etwas höher und dann wird es den linearen Fall geben. Und dann können Sie sich ganz einfach sehen, Lithium mit zwei Wasserstoffatomen besetzt dieses Orbital nicht, ist linear. Beryllium ist linear. Wenn Sie aber zu Stickstoff und Sauerstoff gehen, bei Stickstoff haben wir jetzt NH3, aber Sie können auch das NH2-Fragment sich angucken, auch das wird gewinkelt sein, dann wiegt dieser Energieverlauf hier, es ist dieser Energiegewinn deutlich größer als der Energieverlust hierdurch. Und vor allem wissen wir, dass weder H2S noch H2O einen 90-Grad-Winkel hat. Das heißt, niemand sagt Ihnen, dass Sie entweder komplett auf dieser oder auf dieser Seite sich bewegen müssen. Ich habe das Ganze nochmal für den relevanten Bereich rausgeholt. Das ist aus dem Engel-Reed wieder. Da sehen Sie hier nochmal die Auftragung in diesem Walsh-Diagramm der relevanten Orbitale. Hier nimmt die Energie ein kleines bisschen zu, aber dadurch nimmt sie hier relativ stark ab. Und das sagt Ihnen, Sauerstoff als Zentralatom, also in Wasser, wird definitiv ein gewinkeltes Molekül ergeben. Und Beryllium, die Wasserstoff, so es das denn gibt, wird ein lineares Molekül ergeben. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Diagramm, um in der Molekülorbital diese Vorhersagekraft zu verstehen und einzusetzen. Was ich auch noch einmal mitgebracht habe, ist, ich habe Ihnen eine Berechnung dieser Molekülorbitale mitgebracht, damit man sich nochmal vorstellen kann, wie sieht das eigentlich aus. Um es einigermaßen konsistent zu haben, ich habe Wasser genommen. Alle Abbildungen hier der Orbitale, die zeigen das Wasser in genau dieser Anordnung. Sie gucken also so ein bisschen leicht schräg auf dieses Dreieck oder diesen Winkel. Und das niedrigste Orbital, das ist das, was wir hier mit diesen drei Kugeln gezeichnet hatten. Das ist genauso wie das, was wir am Anfang der Stunde gezeichnet hatten für Sauerstoff, ein Molekülorbital, das quasi eine große Kugel ergibt. Nur dass es jetzt keine runde Kugel mehr ist, sondern so ein bisschen der Form dieses Orbitals folgt. Wir haben also keine Knotenebene, das ist eine Elektronenwolke, die sich komplett um das ganze Molekül bewegt. Was Sie auch sehen, ist, dass es jetzt einen anderen Namen hat. Das heißt, es ist nicht mehr Pi oder Sigma, sondern heißt 1A1. Auch das sind wieder Symmetrieeigenschaften. A und B sagt Ihnen wieder was über irgendeine Spiegelebene aus. Und dabei will ich das auch belassen. Wenn Sie jetzt das nächsthöhere Orbital nehmen, wir gehen hier wieder in die Zeichnung rein, das wäre dieses hier. Auch das, was ich hier noch nicht gezeichnet habe. Dann sehen Sie hier zwei Orbitallappen und eine Knotenebene. Das wäre das nächsthöhere Orbital. Das nächste ist dieses interessante Orbital, das die Eigenschaft ändert von nicht bindend zu bindend, indem wir die Wasserstoffatome aus der Geraden rausbewegen. Wir sehen also jetzt hier, die Wasserstoffatome müssen in diesem blauen Lappen mit drin sein. Das ist das eine Vorzeichen. Und dann ist hier eine Knotenebene und der Sauerstoff, der sitzt irgendwo hier. Und hier ist dann ein relativ großes, freies, ein großer Orbitallappen, der nur auf dem Sauerstoff sitzt. Dieses Orbital ist nach wie vor das nicht bindende Orbital. Da sehen Sie, wie hier die beiden Wasserstoffatome noch so ein bisschen rausgucken. Das ist also das Pi-Orbital, das senkrecht quasi durch die Tafelebene durchgeht und das keinen positiven oder negativen Bindungsanteil beiträgt. Und das letzte Orbital, das ich hier gezeichnet habe, oder zeichnen lassen habe, das ist hier gar nicht mehr drauf. Das ist das, was wir hier oben haben. Das ist hier noch relativ leicht zu malen. Wenn Sie aber wirklich in eine quantenchemische Rechnung gehen, dann sieht das Ganze so ein bisschen komplexer aus. Sie sehen also hier noch irgendeinen so einen roten Orbitallappen und der ist fast komplett eingeschlossen von einem blauen Orbitallappen. Das ist jetzt eine antibindende Struktur und die beschreibt Ihnen jetzt eben ein antibindendes Orbital. Und dann haben Sie vielleicht schon mal die Begriffe Homo und Lumo gehört. Sagen die Ihnen was oder sind die Ihnen noch komplett neu? Oder haben Sie die noch nie gehört? Die sagen Ihnen was, dann kennen Sie auch den Begriff vielleicht, highest occupied molecular orbital, also das höchste besetzte Orbital und das lowest unoccupied molecular orbital, das niedrigste unbesetzte Molekülorbital. Und die sind es meistens, die in einer Reaktion miteinander wechselwirken. Das heißt, um eine chemische Bindung zu machen, müssen Sie ein Orbital nehmen, ein Homo nehmen, und mit dem zweiten Molekül, mit dem Lumo, miteinander wechselwirken und das bildet Ihnen dann ein neues, größeres Molekül zum Beispiel. Das heißt, es ist sehr interessant, sich diese beiden Orbitale anzugucken und wenn Sie jetzt da irgendwie eine Wechselwirkung ausmachen können, dann würden Sie damit vorhersagen können, zum Beispiel H2O polymerisiert zu einer langen Kette und das tut es nicht. Wie wir alle wissen, wir trinken flüssiges Wasser und keine Gelee. Und deswegen werden wir hier wahrscheinlich keine sinnvolle bindende Wechselwirkung feststellen. Aber das ist das, was Sie bei komplexeren Molekülen später machen werden. Die Diels-Alder-Reaktion, wenn Sie die irgendwann mal haben, hören, ist ein ganz typisches Beispiel, wo man das macht. Fällt unter den Begriff Grenzorbitaltheorie. Die Grenzorbitale sind nämlich genau die gerade besetzt, gerade unbesetzt sind. Und dann guckt man sich die an und überlegt, wie wechselwirken die miteinander. Was Sie hierbei auch ganz deutlich sehen, ist, dass Sie diese Orbitalformen nicht mehr beschreiben können mit den Lewis-Formeln. Wenn wir also uns Wasser normalerweise angucken, ich brauche hier wieder ein bisschen Platz, dann würden wir das so zeichnen, dass wir hier Sauerstoff haben, hier haben wir Wasser und dann malen wir gerne so Hasenohren für die freien Orbitale ran. Das ergibt dann uns irgendwie ein Tetraeder. Und wenn wir das vergleichen mit den Rechnungen hier, dann sehen wir, dass das irgendwie nicht ganz stimmt. Dass wir eigentlich hier ein Orbital haben und dann hier senkrecht noch eins drauf. Und das zeigt Ihnen relativ klar die Grenzen der Lewis-Formeln auf. Neben zum Beispiel dem D-Radikal für Wasserstoff. Der Punkt ist, und da habe ich Ihnen jetzt leider kein Bild mitgebracht, es ist inzwischen möglich, wenn Sie zum Beispiel die Raster Elektronenmikroskopie sich angucken oder die Rastertunnelmikroskopie. Sie ziehen eine Metallspitze zu einer sehr, sehr feinen Spitze aus, die am Ende noch 1-2 Atome trägt und fahren in einem Hochvakuum über Moleküle, die zum Beispiel auf einer ganz flachen Metalloberfläche deponiert sind und scannen dann wirklich über einzelne Moleküle und messen dann die Elektronendichte abhängig von der Energie, mit der sie Elektronen über diese Spitze injizieren oder rausziehen. Dann ist es heutzutage möglich, diese Orbitale einzeln abzubilden. Es gibt also physikalische Messmethoden, mit denen man das Lumo oder das Homo abbilden kann. Und Sie sehen dann wirklich, das ist meist ein größerer Metallkomplex, der da auf der Oberfläche liegt, so etwas Verwandtes wie Chlorophyll zum Beispiel, also wie das das Molekül, da sehen Sie das Magnesiumatom in der Mitte, außen diesen organischen Ringliganden. Und die Elektronendichte ist fast exakt die, die wir mit der MO-Theorie berechnen können. Das heißt, das ist nicht einfach nur irgendein Computerspiel, das uns irgendeine hübsche Form gibt, sondern so sieht das wirklich aus. Was wir abbilden können, ist natürlich nur das Quadrat der Wellenfunktion, also die Elektronendichte. Wir können niemals die Wellenfunktion selber mit positiven und negativen Vorzeichen abbilden. Wir haben uns jetzt sehr lange mit der MO-Theorie befasst. Ich möchte ganz gern nochmal zur Valenzbindungstheorie kommen. Die Valenzbindungstheorie ist die Theorie, die Sie als erstes kennengelernt haben. MO-Theorie ist eine, da haben Sie vielleicht jetzt zum ersten Mal Kontakt mit, Sie haben vielleicht in allgemeiner Chemie schon mal so ein MO-Diagramm aufgezeichnet, aber Sie alle haben wahrscheinlich angefangen, Lebenswissenschaften zu studieren, weil Sie sich in der Schule schon für Chemie und Biologie interessiert haben und dann lernt man was über sp3-Hybridisierung und Methan und eine Bindung als lokale Elektronendichte zwischen zwei Atomen. Und das ist ja das, was die MO-Theorie eigentlich sagt, ist gar nicht der Fall. Jetzt gibt es aber viele Beispiele dafür, dass Bindungen tatsächlich zwischen zwei verschiedenen Atomen auftreten. Wenn Sie zum Beispiel sich einen Alkohol angucken, der hat eine OH-Gruppe. Und wir nehmen ein Infrarotspektrum. Das ist jetzt ein Thema, da greife ich ein kleines bisschen vor. Herr Drescher wird das in Kürze mit Ihnen auch hier in der Vorlesung machen. Sie machen also nutzen eine IR-Spektroskopie, da lernen Sie etwas über Molekülschwingung. Und jedes Mal, wenn in diesem Molekül eine funktionelle Gruppe, die wir den Alkohol nennen, also eine OH-Gruppe, auftritt, dann sehen Sie eine Schwingung ungefähr bei der gleichen Energie. Das heißt, diese OH-Bindung scheint eine Eigenschaft in dieses Molekül zu bringen, die relativ unabhängig von der exakten Molekülstruktur ist. Haben wir jetzt also eine lokalisierte Bindung? Oder haben wir eine Bindung, die komplett über das Molekül verteilt ist? Noch intensiver ist das bei der CO, bei der Carbonylgruppe oder bei dem Carbonylliganden bei anorganischen Komplexen. Der hat eine ganz intensive Bande und Sie können genau sagen, wenn die da an dieser Stelle ist, dann haben Sie eine Carbonylverbindung. Und wir zeichnen auch nach wie vor Lewis-Formeln. Wenn wir einen Alkohol zeichnen, dann zeichnen wir nach wie vor, je nachdem wie weit wir sind, wir zeichnen nach wie vor sowas. Wir haben ja nicht aufgehört, Lewis-Formeln zu zeichnen, nur weil wir die MO-Theorie verstanden haben. Also irgendwas muss da dran sein. Wir kennen auch alle das VSEPR-Modell, oder? Das uns besagt, wir haben hier Elektronenpaare und Bindungen und die versuchen möglichst weit weg voneinander sich aufzuhalten und das erklärt uns die Molekülstruktur. Ist etwas linear, ist etwas tetraedrisch, ist etwas oktaedrisch, ist etwas quadratisch planar. Das lässt sich alles einigermaßen gut mit der VSEPR-Methode vorhersagen. Auch diese Methode hat ihre Grenzen, aber diese Methode hat uns bereits relativ zuverlässig erklärt, warum Wasser gewinkelt ist. Wir haben jetzt hier auch eine ganz hübsche Erklärung gefunden, aber auch die VSEPR-Methode gibt uns eine einigermaßen zufriedenstellende Antwort. Dieses Modell hat deutliche Grenzen, wenn Sie zum Beispiel sich ein CH3-Radikal vorstellen, dann lässt sich das durch VSEPR nicht mehr erklären. Was sagt also die Valenzbindungstheorie zu all dem, was wir jetzt behandelt haben? Erstmal der deutliche Unterschied. Die MO-Theorie besagt, dass wir eine Linear-Kombination von Atomorbitalen machen, deswegen nennen wir es auch LCAO-Methode, Linear Combination of Atomic Orbitals. Also wir machen irgendwie eine Rechnung, die sagt Psi1 plus minus Psi2 und dann stellen wir die Frage nach der Energie und wenden einen Hamilton-Operator darauf an, lösen also die Schrödinger-Gleichung und dann kriegen wir unser Ergebnis. Was sagt denn jetzt die Valenzbindungstheorie? Die Valenzbindungstheorie sagt etwas, dass wir in der Form auch schon fast gemacht haben, oder was Sie gemacht haben, nicht mit mir, dass wir nämlich darauf achten müssen, dass wir ein antisymmetrisches Produkt von Atomorbitalen haben. Das ist sowas, was wir in der Slater-Determinante machen. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir es jetzt Orbital für Orbital machen. Das Ganze sieht also jetzt erstmal ein bisschen komplexer aus. Wir würden also das machen, was Sie am Anfang für die Slater-Determinante hergeleitet haben. Wir würden jetzt das Elektron 1 am Atomorbital 1 plus das Elektron 2 an Atomorbital 2 nehmen plus Elektron 1 an Atomorbital 2 und Elektron 2 an Atomorbital 1. Wir würden das Ganze multiplizieren mit dem Spin-Anteil und das machen wir für jeweils zwei Orbitale und rechne dann aus, erstmal ist es antisymmetrisch, also kann es eine sinnvolle Bindung sein und wenn die ausgerechnet ist, dann gucken wir uns an, Orbital für Orbital, was da rauskommt. Wenn wir das für S- und P-Orbitale machen, wissen wir alle sehr genau, das passt nicht mit der Form zusammen, die wir kennen. Und da haben Sie bereits einen Konzept kennengelernt, das wahrscheinlich sehr tief verwurzelt bei Ihnen sitzt, nämlich die Hybridisierung. Wir wollen also lokalisierte Wellenfunktionen erzeugen, die Ihnen eine gerichtete Bindung hervorrufen. Ich will mal ganz kurz in diesen 5 Minuten noch die Eigenschaften der Hybridisierung zusammenfassen. Wir müssen also genauso wie bei der MO-Theorie jetzt eine Anzahl n Atomorbitale nehmen und dann kriegen wir wieder n Hybridorbitale raus. Und die sollen allerdings jetzt uns bereits für eine gerichtete Bindung die Richtung vorgeben. Und das Stichwort, worauf wir achten müssen, ist, diese Orbitale müssen orthogonal zueinander sein. Sagt Ihnen der Begriff orthogonal was? Wenn Sie also 3 Orbitale haben, die orthogonal zueinander sind, dann bedeutet das, dass Sie das dritte Orbital nicht als Linearkombination der ersten beiden darstellen können. Sie kriegen also separate Rauminformationen zusammen. Orbital 1 und Orbital 2 und Orbital 3 zeigen Ihnen einen unterschiedlichen Aspekt dieses Moleküls und nicht denselben. Ein anderer Begriff ist linear unabhängig, den Sie vielleicht in der linearen Algebra in der Mathematik bereits kennengelernt haben. Wenn wir 2 Orbitale herstellen, die anteilhaft dieselbe Information darstellen, dann werden wir gleichzeitig darauf kommen, dass sie nicht möglichst weit voneinander entfernt sind, also nicht diesen tetraedrischen Bindungswinkel bei der sp3-Hybridisierung zum Beispiel wiedergeben. Beispiel können wir zum Beispiel nehmen bei Ethen. Ethen kennen wir auch alle. So sieht es aus. Und wir wissen alle, dass der Kohlenstoff sp2 hybridisiert ist. Das heißt, wir haben hier einen. Wir können die sp2-Hybridisierung aufzeichnen, die wir erwarten. Hier haben wir die x-Achse, hier haben wir die z-Achse, y kommt aus der Tafelebene raus, die müssen wir nicht betrachten. Und unser Hybridorbital sieht so aus, von oben gesehen. Ist also eine planare Struktur. Jedes Mal, wenn wir ein planares Molekül haben mit einer Doppelbindung zum Beispiel, müssen wir diese Hybridisierung anwenden, beziehungsweise das ist die Hybridisierung, die uns die experimentell bestätigte Molekülstruktur liefert. Und da können wir jetzt erstmal aufstellen, wie setzen wir die zusammen. Wir haben also drei mögliche Orbitale, Hybridorbitale, die nenne ich einfach Psi A, Psi B und Psi C. Und die setzen sich zusammen aus zu einem gewissen Anteil mit dem, aus dem 2PZ-Orbital plus zu einem gewissen Anteil aus dem 2S-Orbital plus zu einem gewissen Anteil aus dem 2PX und das 2PY, haben wir gesagt, spielt keine Rolle. Und das müssen wir jetzt eigentlich aufschreiben für alle drei Orbitale. C4 mal 2PZ plus C5 mal 2S plus C6 mal 2PX, C7, 2PZ plus C8 mal die Wellenfunktion von 2S plus C9 mal 2PX. So, und ich muss jetzt sehen, dass ich das hier zu einem einigermaßen befriedigenden Abschluss bringe, dass wir in der nächsten Stunde hier wieder ansetzen können. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wir haben jetzt hier 9 verschiedene Koeffizienten, das ist nicht mal eben locker zu beantworten, wie groß sind die. Wir können uns also jetzt geschickte Überlegungen anstellen, wie kann man das Ganze vereinfachen. Können wir zum Beispiel sagen, einen Koeffizienten können wir streichen? Oder sind zwei Koeffizienten zum Beispiel gleich groß, dass wir die gleichsetzen können? Das Ziel wäre, wir müssen am Ende auf 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten kommen. Und dann können wir dieses Hybridorbital berechnen. Gut. Vielleicht können Sie sich ja bis zum nächsten Mal, es wird jetzt einige Stunden sein, bis wir uns wiedersehen, können Sie sich ein paar Gedanken machen, wie kann man das denn sinnvoll berechnen? Wie komme ich darauf, welche Orbitale muss ich kombinieren, um auf genau die Form zu kommen, die eine sp2-Hybridisierung hat? Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wir werden uns zum Rest der Zeit, die wir miteinander haben, damit beschäftigen, was genau ist die Valenzbindungstheorie und warum ist sie äquivalent zur MO-Theorie? Warum kommen wir auf genau die gleichen Ergebnisse? Und wir werden uns zum Abschluss mit der Hückel-Theorie befassen. Und dann wünsche ich Ihnen bis dahin viel Spaß im Studium.